Amsterdam im August 1602. Mehrere Männer beugen sich über ein dickes Buch mit Pergamenteinband. Ein Notar, ein Buchhalter und der Direktor Dirk van Oos sind darunter. In seinem Haus findet das Treffen statt. Die Männer gehen Namen und Beträge durch. Erst jetzt, gegen Abend, kehrt Ruhe in das Haus der van Oos ein. Der Tag war hektisch. Den ganzen Tag kamen Kaufleute, um sich eintragen zu lassen. Sie alle sind nun Teilhaber der Vereinigten Ostindischen Kompanie, kurz VOC.
Die VOC gilt als erste Aktiengesellschaft der modernen Geschichte. In ihr haben sich verschiedene Unternehmen zusammengeschlossen. Und jeder, der das nötige Geld hatte, konnte Anteile daran erwerben. Die neue Gesellschaft will Handelsreisen nach Südostasien finanzieren. Ein teures Unternehmen.
Um kurz vor Mitternacht geht nochmal die Tür auf. Nelchen Cornelis, das Hausmädchen der van Oos, kommt herein. Auch sie möchte investieren. Lange hat sie mit sich gerungen. Als Hausangestellte verdient sie gerade einmal 50 Cent am Tag. Aber die Vorhaben der neuen Gesellschaft klingen einfach so verlockend. Nelken, Pfeffer, Muskatnuss will man importieren. Die seltenen Gewürze erzielen in den Niederlanden Höchstpreise. Die Gelegenheit scheint einmalig. Cornelis lässt sich eintragen. Mit stolzen 100 Gulden.
Mehr als 1000 Menschen kauften damals Anteile. Darunter wohlhabende Kaufleute, aber auch sogenannte kleine Leute. Handwerker, Witwen, Hausangestellte. Was ungewöhnlich war für die Zeit. Der niederländische Forscher Lodewijk Petram, Autor des Buches The World's First Stock Exchange, spricht von einem frühen Volkskapitalismus.
Die Anteile an der VOC sind bald stark nachgefragt. In Wirtshäusern und an der Brücke am Hafen wechseln sie den Besitzer. Alle hoffen auf gute Gewinne und wollen teilhaben an den abenteuerlichen Reisen nach Südostasien, zumindest auf dem Papier. Aber es gibt auch schon Formen der Kursmanipulation. Gerüchte werden gezielt in die Welt gesetzt. Eines der Schiffe der VOC sei gesunken. Der Kurs der Anteile fällt.
Um den Handel zu regulieren, gründet die Regierung 1611 die Amsterdamer Börse. Die erste Wertpapierbörse der Welt. Bald entstehen weitere Handelsgesellschaften. Zum Beispiel die Westindische Kompanie, deren Anteile ebenfalls über die Börse gehandelt werden. Auch die VOC-Anteile sind weiterhin gefragt. Kein Wunder bei den üppigen Dividenden, die die Gesellschaft regelmäßig auszahlt. Und als der Handel mal stockt, bekommen die Anteilseignerinnen und Anteilseigner einen ebenbürtigen Ersatz. Ein Säckchen Pfeffer.
In den Genuss des Pfeffers kommt das Hausmädchen Nelchen Cornelis übrigens nicht mehr. Sie hat ihre Anteile schon kurz nach der Zeichnung wieder verkauft. Warum ist nicht bekannt. Der niederländische Forscher Petram vermutet, dass sie das Geld brauchte.
Im 17. und 18. Jahrhundert entstehen viele der heute bedeutendsten Börsenplätze. Die London Stock Exchange, die Bourse de Paris und die New York Stock Exchange an der Wall Street.
Im Laufe der Zeit nimmt ihre Bedeutung immer mehr zu, vor allem mit der beginnenden Industrialisierung. In Deutschland Anfang des 19. Jahrhunderts, sagt der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe. Er ist emeritierter Professor an der Universität Frankfurt.
Die meisten Industrieunternehmen der Frühzeit waren noch relativ billig, könnte man sagen. Die wurden aus Ersparnissen, aus dem Handel heraus, zum Teil über Verwandtschaftsnetzwerke finanziert. Aber je größer der Kapitalaufwand wurde, umso bedeutender wurde die Frage, wo kann ich das Geld herbekommen? Und da spielen die Börsen als Kapitalsammelstellen dann die entscheidende Rolle. Und die ersten Unternehmen, die in erheblichem Maße Kapital an den Börsen mobilisiert haben, sind Eisenbahnunternehmen gewesen.
Auch die Bayerische Ludwigsbahn sammelt 1835 auf diese Weise Geld ein, um die 6 Kilometer lange Strecke zwischen Nürnberg und Fürth zu finanzieren. Die Nachfrage ist enorm, denn auch das Bürgertum will am Eisenbahnbau teilhaben. Zuvor investierte vor allem die Oberschicht.
Die Eisenbahn ändern das insofern, als sie nun das erste Mal eine populäre und moderne, könnte man sagen, Anlage möglich machen, die im Bürgertum sehr schnell sehr attraktiv wird. Da kann man Geld mit verdienen, das ist eine Zukunftsinvestition. Und die ersten Eisenbahnunternehmen, die an die Börse gehen und die dort sagen, wir wollen Aktien auflegen, die sind sehr schnell überzeichnet.
Das heißt, bald gibt es so einen Run auf die Papiere, dass der Wert stark steigt. Die Begeisterung für die Börse nimmt ab Mitte des 19. Jahrhunderts weiter zu.
Alle deutschen großen Chemieunternehmen sind in dieser Zeit gegründet worden, also Bayer, BASF Höchst, aber auch viele Industrieunternehmen werden in dieser Zeit ins Leben gerufen. Der große Aufstieg von Siemens, von Krupp und von anderen, das alles fällt in diese Zeit hinein.
Die Geschäfte florieren. Die Anteilseigner und Eignerinnen verdienen gut. Aus der Begeisterung wird bald Euphorie.
Und als 1870 dann im Norddeutschen Bund das Aktienrecht liberalisiert wird, gibt es einen regelrechten Run auf die Börsen. Es werden innerhalb kürzerer Zeit hunderte Unternehmen entweder als Aktiengesellschaften überhaupt neu gegründet oder herkömmliche Unternehmen werden in Aktiengesellschaften umgewandelt, weil sich die Herrschaften davon versprechen, über steigende Kurse dann entsprechende Gewinne erzielen zu können. Und das tritt in der Tat auch ein. Die Zeitgenossen sagten, da entsteht eine Milchmädchenhause.
Was das ist, erklärt der Wirtschaftswissenschaftler Andreas Hacketal. Er ist Professor an der Universität Frankfurt.
Damit ist gemeint, in dem Moment, wo Menschen, die typischerweise mit Wertpapieren, mit Geldanlage nichts zu tun haben, weil sie gar nicht so viel Geld haben, wenn die plötzlich darüber reden, dass sie auch in Aktien investiert haben, dann ist ein Punkt erreicht, wo wirklich jeder versucht, sein Geld zusammenzukratzen und es in diesen Markt hineinzugeben. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass da ganz viel Geld schon reingeflossen ist, vielleicht zu viel, und die Preise vielleicht nicht mehr widerspiegeln, was dahinter hängt.
Das entbehrt nicht einer gewissen Arroganz. So nach dem Motto, wenn schon die Milchmädchen, später heißt es Hausmädchen, investieren, ist der Markt überhitzt. Wobei man aber festhalten kann, auch Banken, die sich damit eigentlich auskennen sollten, haben immer wieder überteuerte Wertpapiere, auch sogenannte Junk-Bonds, Schrottpapiere gekauft.
Aber zurück ins 19. Jahrhundert. Viele Jahre steigen die Kurse, aber irgendwann ist der Markt überhitzt. Auf den Gründerboom folgt der Gründerkrach. Anfang der 1870er gehen in den USA erste Unternehmen pleite.
Und dann ist das wie eine Welle über den Atlantik herübergeschwappt. Es gab Unterseekabel bereits, das heißt, die Informationen sind sehr schnell nach Europa gekommen. Und da sind die Leute hier natürlich nervös geworden. In Berlin bricht eine Bank, die Quisthoffsche Vereinsbank, zusammen. Und die hat relativ viele Gläubiger. Und irgendwann wird es zu einer allgemeinen Panik.
Der Bauunternehmer Heinrich Quisthoff hatte die Vereinsbank erst wenige Jahre zuvor gegründet. Weil sie an vielen Immobilien- und Infrastrukturprojekten beteiligt ist, löst ihr Konkurs 1873 eine regelrechte Kettenreaktion aus. Viele weitere Banken und Firmen geraten in finanzielle Schwierigkeiten. Die Folge ist eine lang anhaltende Wirtschaftskrise mit Pleiten, vielen Arbeitslosen und der Frage, wer ist schuld an der Misere?
Und im Berliner oder im deutschen Publikum führt das dann sehr schnell dazu, dass man glaubt, man sei von den Börsenjobbern über den Tisch gezogen worden. Börsenjobber ist so ein Begriff, den man seinerzeit hatte.
Das Misstrauen gegenüber den Kapitalmärkten in der Bevölkerung ist groß. Daran ändert auch das verschärfte Börsengesetz von 1896 nichts.
Erst mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges investiert das breite Publikum wieder in Wertpapiere. Das Kaiserreich braucht Geld für die Aufrüstung und gibt Kriegsanleihen aus. Anleihen sind neben Aktien die zweite große Gruppe Wertpapiere. Sie haben eine feste Laufzeit und einen fixen Zinssatz.
Lange Zeit werden diese Kriegsanleihen gekauft im Publikum mit einer gewissen patriotischen Begeisterung. Man muss das Vaterland unterstützen.
Aber die Deutschen verlieren bekanntlich den Ersten Weltkrieg.
1918, als der Krieg vorbei war, war auch die Hoffnung vorbei, dass die deutschen Schulden letztlich von den Besiegten bezahlt würden. Es war andersrum. Das Deutsche Reich war der Besiegte und hatte die Schulden der anderen zu bezahlen. Und dann war die große Frage, was passiert eigentlich jetzt mit diesen Kriegsanleihen, die einen großen Teil des Volksvermögens in sich aufgesogen hatten.
Die Regierung tut das, was sie auch in den letzten Kriegsjahren gemacht hat. Sie druckt Unmengen an Geld. Es kommt zur Inflation, später zur Hyperinflation. Das führt auch zu seltsamen Eskapaden an der Börse.
Alles spekulierte, ob Chauffeur oder verhungerter Hausbesitzer, Künstler oder Buchhalterin.
Schreibt der Journalist Hans Ostwald 1931 rückblickend auf die 1920er Jahre. Der Grund für die kurze Börseneuphorie: verliert das Geld sehr schnell an Wert, will man es möglichst schnell ausgeben. Für den Alltagsbedarf, aber auch für spekulative Anlagen. Ostwald beschreibt, wie ein junger Mann auf Kredit spekulierte.
Da nahm ich 1000 Mark und brachte sie morgens zur Bank. Da gab man den Auftrag, für 4000 Mark Papiere zu kaufen. Damals brauchte man ja nur 20% oder 25% einzahlen. Und einen oder zwei Tage später standen die Papiere bei 6, 8, ja 10 oder 12.000. Da brauchte man bloß einen Teil verkaufen und das Konto war ausgeglichen. Na, und dann gab man immer wieder Auftrag zum Kaufen.
1923 kommt die Währungsreform. 8 Nullen lässt die Regierung streichen. Aus 1 Billion Mark wird 1 Rentenmark. Das stoppt die Inflation. Gleichzeitig sind aber auch Kriegsanleihen nichts mehr wert. De facto kommt das einer Enteignung gleich.
Das war für die Weimarer Republik eine gewaltige Belastung, weil Gustav Stresemann, der Reichsaußenminister, hat es ja irgendwann mal dann ganz deutlich gesagt, weil gerade das Publikum, das traditionell eher staatstragend konservativ ist, letztlich enteignet worden ist. Und die hatten ein gewaltiges Misstrauen gegen die Republik dann.
Anders als in Deutschland gibt es in den USA in den 1920ern einen längeren Wirtschaftsaufschwung. Es sind die Roaring Twenties, die wilden 20er. Autos, Radios, Kühlschränke. Immer mehr Menschen können sich solche Dinge leisten. Das beflügelt auch die Börse. Erstmals werden Investment Trusts, Aktienfonds, populär. Sie bündeln Wertpapiere mehrerer Unternehmen. Wer Anteile an einem Aktienfonds kauft, investiert also gleichzeitig in mehrere Firmen. Das mindert das Risiko eines Totalausfalls, sollte ein Unternehmen mal pleite gehen.
Allerdings schützen auch Aktienfonds nicht vor Verlusten, wenn die gesamte Wirtschaft auf Talfahrt geht. Und das tut sie. 1929, am schwarzen Donnerstag, crasht die Wall Street. Es folgt eine katastrophale Wirtschaftskrise, die sich zur großen Depression auswächst. Weltweit. 1932 gibt es im Deutschen Reich 6 Millionen Arbeitslose. Das trägt zum Aufstieg der Nationalsozialisten bei. Hitler kommt an die Macht. Erneut rüstet sich Deutschland für einen Krieg und braucht dafür Geld. Aber anders als im Ersten Weltkrieg setzen die Nationalsozialisten nicht auf die Ersparnisse der Bevölkerung. Zumindest nicht direkt.
Man hat eine sogenannte geräuschlose Kriegsfinanzierung betrieben. Das heißt, man hat die großen Kapitalsammelstellen, die Sparkassen, die Banken, die Versicherungen und andere gezwungen, Staatsanleihen zu kaufen, das aber nicht zu veröffentlichen. Sodass die Menschen, die ihr Geld auf die Sparkasse gebracht haben oder zur Versicherung gebracht haben, die dachten, das liegt jetzt sicher bei der Sparkasse. Die wussten gar nicht, dass die das sofort wieder in Reichsanleihen umsetzen mussten.
Wieder verliert Deutschland den Krieg. Wieder steht man vor einem gewaltigen Schuldenberg.
Aber es ist ähnlich gelöst worden wie nach dem Ersten Weltkrieg mit einer sogenannten Währungsreform. Und es wurden wiederum alle enteignet, 1948 am 20. Juni.
In den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg spielen Börsen hierzulande keine große Rolle. Die Menschen haben ihr Sparbuch und wenig Interesse an Aktien oder Anleihen. Unternehmensbeteiligungen werden erst ab den 1970ern wieder interessant.
Da kommen neue Produkte auf, da gibt es dann plötzlich Erfolgsgeschichten im Bereich der Informationstechnologien. Da werden Unternehmen wie Apple und ich weiß nicht was, wie Microsoft und andere gegründet. Also es kommt Fantasie hinein.
Angefacht wird der Börsenaufschwung durch politische Maßnahmen, zunächst in Großbritannien. 1986 gibt es unter Premierministerin Margaret Thatcher den sogenannten Big Bang, den großen Knall. Von heute auf morgen wird die Londoner Börse umfassend dereguliert und gleichzeitig auf elektronischen Handel umgestellt. Andere Länder ziehen nach. Die USA Ende der 1980er, Deutschland in den 90ern. Fortan fließt viel Kapital in die Finanzmärkte. Der Renner sind japanische Firmen.
In Japan gehen die Börsenkurse gewaltig durch die Decke nach oben, in den USA insgesamt auch. Und plötzlich ist wieder das da, was wir aus dem 19. Jahrhundert kennen, nämlich die Fantasie. Und wenn Sie zwei Dinge zusammen haben, nämlich leichte Kredite und Fantasie an den Kapitalmärkten, dann können Sie davon ausgehen, dass da die Marie abgeht.
Die Aktionäre machen eine Zeit lang viel Gewinn mit Aktien. Aber dann gibt es einen ersten Dämpfer. Im Oktober 1987, am sogenannten Schwarzen Montag. Ohne besonderen Grund stürzen Aktienkurse ab. Der amerikanische Leitindex Dow Jones fällt in kürzester Zeit um mehr als 20%. Der größte Tagesverlust in der US-Geschichte. Man macht elektronische Verkaufsorder dafür verantwortlich. Sie verkaufen automatisch, wenn der Aktienkurs einen bestimmten Wert erreicht hat. Seitdem gibt es quasi an allen Börsen automatische Handelsstopps, wenn die Kurse kurzfristig zu stark fallen.
Und noch etwas beginnt damals. Die US-Notenbank unter Alan Greenspan stellt erstmals systematisch Liquidität bereit und sichert so das Vertrauen in die Finanzmärkte. Die Börsenparty geht weiter. Oder besser gesagt, geht jetzt richtig los. Auch in Deutschland.
Ich war seinerzeit junger Professor in Frankfurt und da haben meine Studenten während der Seminare unter dem Tisch versucht, irgendwie an diesen Spekulationsdingen da teilzunehmen. Ja, da kann man sehen, wie weit das auch verbreitet war. Da haben junge Leute erzählt, sie hätten jetzt ein derartig gutes Geschäft gemacht, sie müssen überhaupt nicht mehr arbeiten gehen.
Die Aussichten auf schnelle Gewinne locken viele Menschen an. Ab 1996 geht die Deutsche Telekom an die Börse. Die T-Aktie wird in mehreren Tranchen emittiert. Der beliebte und als bodenständig geltende Schauspieler Manfred Krug wirbt für die Volksaktie. Die T-Aktie steigt und steigt auf über 100 Euro Anfang 2000. Diejenigen, die ihre Aktien rechtzeitig verkaufen, machen enorm viel Gewinn. Aber dann sackt die Aktie drastisch ab, bis auf unter 10 Euro 2002.
Mit den realen Geschäften der Telekom hat das Auf und Ab wenig zu tun. Vielmehr war ab Mitte der 90er eine Blase rund um junge Internetfirmen wie eToys oder Pets.com entstanden. Auffallend viele der Startups haben ein .com im Namen.
Deswegen hieß das Ganze ja dann auch .com-Blase, weil alles, was ein .com oder .de im Namen hatte, plötzlich eine Extrabewertung bekommen, weil es suggerierte, man ist im Netz, man ist digital und man partizipiert an diesen riesigen Wachstumsraten. Früh im Jahr 2000 ist es dann richtig geplatzt, als deutlich wurde, hinter all den tollen Namen und großen Versprechungen ist häufig und meistens gar nichts dahinter.
Milliarden an Börsenwerten werden vernichtet. Viele Menschen wenden sich enttäuscht von der Börse ab. Und trotzdem hat die Dotcom-Blase auch ihr Gutes. Denn in der wilden Anfangszeit der Internetfirmen floss auf diese Weise viel Kapital in die Branche. Digitale Geschäftsmodelle wurden ausprobiert, die Menschen den Zugang ins Netz ermöglichten.
Und vieles ist ja auch übrig geblieben. Also aus den Trümmern sozusagen der geplatzten Firmen gründeten ja auch andere neue. Und Firmen wie Amazon oder eBay, die es heute natürlich noch gibt, und zwar als florierende Unternehmen, die sind damals gegründet worden.
An Innovationen mangelt es nicht zu der Zeit, auch nicht im Finanzsektor. Innovationen mit kryptischen Abkürzungen spielen zunehmend eine Rolle. MBS, CDOs oder CDS. Sie gehören zur Gruppe der Derivate.
Derivate sind Finanzinstrumente, deren Preis sich orientiert an einem Basiswert. Das können Anleihen sein, das können Währungen sein, das können Aktien sein. Das heißt, sie sind konstruiert, um die Bedürfnisse von Anlegern letztlich gerecht zu werden, mit Risiken umzugehen. Ich kann also Derivate nutzen, um extra Risiken einzugehen und extra stark zu spekulieren, aber auf der anderen Seite auch, um mich abzusichern.
Mit Derivaten sichern sich zum Beispiel Banken gegen das Risiko ab, dass Menschen einen Kredit nicht zurückzahlen. Und dieses Risiko nimmt in den 2000er Jahren in den USA stark zu. Viele Menschen bekommen einen Kredit fürs Eigenheim. Das treibt die Preise nach oben. Trotzdem kaufen die Leute weiter Immobilien, oft auf Pump. Warum Miete zahlen, wenn sich das Haus quasi von selbst abbezahlt? Die Überlegung geht so.
Jetzt kaufe ich ein Haus, da habe ich zwar einen erheblichen Kredit zu bezahlen, aber das Haus ist ja in 3 Jahren das Doppelte wert. Dann verkaufe ich das Haus, zahle den Kredit zurück und streiche eine schöne Summe noch ein. Das hat ja in sehr vielen Fällen auch funktioniert.
Banken vergeben zunehmend auch sogenannte Subprime-Kredite an Menschen mit geringer Bonität. Politisch war das durchaus gewollt.
Dann hat die Regierung unter George Bush, dem Jüngeren, dann ja auch noch gesagt, wir müssen eben Joe the Plumber, also den einfachen Menschen, den Klempner, den müssen wir in die Lage versetzen, daran teilhaben zu können und hat dann die staatlichen Garantien für diese Kreditformen eben noch weiter erhöht.
Trotz der exzessiven Kreditvergabe wähnen sich die Banken in Sicherheit, auch weil sie die Risiken in Form von Derivaten weiterreichen können. Auf diese Weise kann jeder am boomenden US-Immobilienmarkt teilhaben.
Und viele unserer staatlichen Landesbanken haben genau das gemacht. Die wollten da auch ein bisschen Geschäft haben, die wollten auch ein bisschen Gewinn machen. Und anstatt in das langweilige deutsche Industriefinanzierungsgeschäft zu gehen, wo man kaum was verdient hat oder die Margen relativ niedrig waren, haben die sich natürlich da auch dran beteiligt.
2007 platzt die US-Immobilienblase und wird erst zu einer Bankenkrise und in Europa zur massiven Staatsschulden- und Eurokrise, bei der unzählige Menschen ihre Jobs verlieren und viele sogar obdachlos werden. Um die Krise zu stoppen und die Wirtschaft anzukurbeln, senken Zentralbanken weltweit die Leitzinsen.
Es folgt eine Niedrigzinsphase, die wiederum der Grund ist, warum sich bald viele Menschen erneut in Richtung Börse orientieren. Denn auf dem Sparbuch verliert ihr Geld an Wert. Hinzu kommt, dass ab Mitte der 2010er Jahre sogenannte New Broker wie Trade Republic oder Scalable Capital das Investieren vereinfachen.
NEO steht für neue Broker, naja, Broker, Makler. Es ist eine neue Generation von Plattformen, auf denen man Wertpapiere handeln kann. Neu deswegen, weil sie vor allen Dingen auf das Smartphone setzen. Das sind meistens Apps. Und ein weiteres Merkmal ist, dass sie das sehr, sehr günstig anbieten, teilweise sogar kostenfrei.
Auch die Kosten für Produkte sinken. Statt aktiv gemanagter Fonds, für die Aktien gezielt ausgewählt werden, werden passive Fonds populär. Sogenannte Exchange-Traded Funds, besser bekannt als ETFs, bilden einen Index nach, kaufen also zum Beispiel Aktien aller Unternehmen des deutschen Aktienindex DAX. Das spart Gebühren für das Fondsmanagement. Auch deshalb wagen sich seit einigen Jahren wieder mehr Menschen an die Börse, insbesondere die Jüngeren.
Das heißt, während man früher ein Exot war, in Wertpapier zu investieren, ist das mittlerweile fast Mainstream.
Deshalb stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Denn schaut man sich die Geschichte der Börse an, kann man feststellen, es ist ein ständiges Auf und Ab. Boom and Bust. Große Unternehmungen werden über Börsen verwirklicht. Man kann teilhaben an abenteuerlichen Schiffsreisen, am Eisenbahnbau, an Internetfirmen und an deren Gewinnen. Laut Statistik haben in den letzten 50 Jahren diejenigen, die langfristig, mindestens 15 Jahre lang, in den deutschen Aktienindex investiert haben, letztlich immer eine positive Rendite erwirtschaftet. Meist um die 5% pro Jahr. Aber das ist ein statistischer Durchschnittswert. Er sagt natürlich nichts aus über Gewinn und Verlust des einzelnen Anlegers.
Denn die Geschichte der Börse zeigt auch, irgendwann ist er da. Der schwarze Montag oder schwarze Donnerstag. Und man kann viel, manchmal auch alles verlieren.
Denn beim Börsengeschäft geht es immer auch um den richtigen Zeitpunkt. Und den kann niemand vorhersagen.
Maike Broska erzählte die Geschichte der Börse, die mit dem Gewürzhandel Anfang des 17. Jahrhunderts begann. Viele weitere Radio-Wissen-Beiträge aus der Wirtschaftsgeschichte stehen Ihnen in der ARD-Audiothek zur Verfügung und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir haben Ihnen eine kleine Auswahl an Sendungen zusammengestellt. Die Links zu diesen Hörtipps finden Sie in den Shownotes. Zum Beispiel eine Sendung über die Hyperinflation von 1923 oder über die abwechslungsreiche Geschichte von Freihandel und Zöllen. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass unsere Welt immer komplexer wird und Sie sich fragen, wie wir da noch den Überblick behalten sollen, dann lade ich Sie ein zum WDR5-Podcast Das Philosophische Radio. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und ich spreche jede Woche mit Denkerinnen und Philosophen und mit Ihnen über die Fragen, die uns alle beschäftigen. Was bedeutet Verantwortung in einer globalisierten Welt? Wie wollen wir leben, als Gesellschaft, aber auch ganz persönlich? Was heißt es, in einer Zeit permanenter Veränderung Haltung zu bewahren? Und wie gehen wir mit der wachsenden Kluft zwischen Fortschritt und Gerechtigkeit um? Es geht nicht um schnelle Antworten. Es geht um das gemeinsame Nachdenken, um Orientierung und um die Lust, sich einzumischen mit Haltung und mit Verstand. Das Philosophische Radio, den WDR5 Philosophie-Podcast, finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.